Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, O Herr.
Die Krippen, die Hirten eilten zur Krippe und fanden Maria und Josef und das Kind. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Die Messe an Neujahr feiere ich immer gerne. Wegen Maria. Es ist nicht so, dass ich ein Marienverehrer wäre, in dem Sinn, wie sie manche fürchten, dein Mann möglicherweise. Aber ich finde die Frau, ja, klasse. Und ich finde es irgendwie wunderschön, dass uns am Beginn dieses neuen Jahres dieser Mensch, diese Frau auch noch, die zu dem Geschlecht gehörte, so einen schweren Stand hat auf dieser Erde, dass uns diese Frau vor Augen gestellt wird. Weil sie lebt etwas, sie lebt das, worum es geht. Und der Schlüssel dessen finde ich in dem Satz, Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Was bedeutet es? Also es passiert was und wir nehmen das irgendwie auf, erstmal mit dem Kopf. Ah ja, da ist jetzt, kommen die Hirten und die reden davon, dass ihnen der Erretter geboren wäre. Das geht irgendwie erstmal in den Kopf. Aber sie bewahrt es nicht im Kopf, sie lernt es nicht auswendig, damit sie es dann wiedergeben kann. Also, sondern sie bewahrt es im Herzen. Wie kommt es hier runter? Ich glaube, dass das über die inneren Wirkungen, die ein Ereignis auf uns hat, nach unten kommt. Also ein Ereignis, das sind ja nicht nur Fakten. Oder ein Ereignis löst in uns auch eine ganze Palette von Empfindungen, Gefühlen, Wünschen, Bewegungen und so weiter aus. Also wenn man jetzt nur mal sich rein fantasiert, da ist die Geburt im Stall, das ist ja schon mehr als kläglich. Und dann kommen da atemlos die Hirten an und faseln was, noch ganz erfüllt von dem Glanz des, also ich nehme das wie ein Kind, wie ihr seht, naja, faseln was vom Retter, der geboren wird, was wird man da empfinden? Staunen, erschrecken auch, was den Retter, um Gottes Willen, was, das ist ja auch eine Zumutung irgendwie, was wird denn da mit meinem Kind? Oder Stolz, ja, ich bin die Mutter des Retters. Also das löst eine ganze Palette aus, die wiederum sorgt, dass man sich entweder schützen will oder zeigen will oder weggehen oder es ist einem alles zu viel oder wie auch immer. Wenn man bei dieser Palette, diese Palette ins Bewusstsein zulässt, dann gerät ein Geschehnis ins Herz. Sonst bleibt es bestenfalls hier oben hängen. Und bewahrt wird es im Herzen, wenn man dem und dem Nachhall, also die Empfindungen ihrerseits, die man bewusst wahrnimmt, die lösen ja wieder eine neue aus. Das ist wie eine Lawine. Wenn man dem ganzen Vorgang Aufmerksamkeit gibt, dabei bleibt, sozusagen diesem inneren Spiel zusieht. Das müssen wir lernen. Ja, lernen. Die Evangelien sind voll von Leuten, die es nicht können. Das ist sehr tröstlich für uns, weil wir können es auch nicht gut. Da gibt es welche, die wollen das gleich gar nicht. Die haben nämlich schon alles. Aber es gibt auch andere, die Jünger. Zum Beispiel, die wollen das irgendwie lernen. Aber an denen sieht man sofort den großen Unterschied zu Maria. Maria bewahrt alles, was geschieht, in ihrem Herzen. Sie ruht und in ihrem Herzen bewegt sich etwas und das sieht sie. Die Jünger, die ruhen nicht. Die werden nämlich von dem nach außen bewegt und angetrieben, was in ihrem Herzen ist. Also zum Beispiel die Konkurrenz mit den anderen, wer von uns der Größte ist. Oder das Streben nach Status, gell? Wir dürfen doch rechts und links von dir sitzen, wenn du in Herrlichkeit wiederkommst. Oder von ihrer Verachtung gegenüber den Kindern werden sie angetrieben. Weg da, der Meister hat da keinen, ist nix. Oder die Syrophönizierin, stell sie mal ruhig, das ist lästig, weg mit der. Oder das samaritische Dorf, das sie nicht aufnimmt, das lassen wir mal, denen zeigen wir es jetzt, auf die lassen wir Feuer und Schwefel herabregnen. Also, was passiert da? Da sind die Bestrebungen ihres Herzens, von denen die sie nicht wahrnehmen oder nur wenig, und die ergreifen sie und führen sie zu und treiben sie nach außen zu irgendwelchen Handlungen. Sie sind dauernd am Streben, dauernd wollen sie irgendwas. Dauernd, die können nicht ruhen, weil sie nicht sehen können, was in ihrem Herzen ist, sondern umgekehrt, was in ihrem Herzen ist, die ganze Unruhe und dieses Konglomerat aller möglichen Bestrebungen, das treibt sie nach außen. In der Lesung war das Wort vom Sklaven und vom Sohn. Sie sind die Sklaven ihres Herzens. Maria kommt im Neuen Testament nur ganz wenig vor. Aber wenn, dann wesentlich. Zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana. da bereitet sie schon mal im Stillen vor, die Diener, indem sie denen sagt, also was er, wenn er euch was sagt, dann macht es. Oder dann finden wir sie wieder nach der Himmelfahrt mit den Elfen im Abendmahlsaal. Das ist wahrscheinlich die wackeligste Zeit der ganzen Bewegung. Ob sie einfach untergeht oder weitergeht, da ist sie dabei. Und vor allen Dingen, wir finden sie unter dem Kreuz. Da ist sonst nicht viel, jedenfalls nicht viele seiner Freunde oder seiner Jünger. Wenn man die Geschehnisse im Herzen bewahrt, dann geht es nicht, ohne dass man dabei etwas von dem Kreuz spürt, von dem alltäglichen Kreuz. Von dem alltäglichen Kreuz, das zu tragen, denen erste Pflicht sein muss, die Jesus nachfolgen wollen. Das ist die wesentliche Bedingung der Nachfolge. Das tägliche Kreuz auf sich nehmen. Das tägliche Kreuz, das ist der Abdruck der Wirklichkeit im eigenen Innern, der bewusst wahrgenommen wird und bei dem es darum geht, dabei zu verweilen. Das hat was Kreuzigendes. Gestern hat jemand erzählt in der Runde, sonst bin ich immer weggeflogen, dieses Jahr habe ich die ganzen Spannungen irgendwie, ja, halt so gut es ging, irgendwie ertragen. Das ist was von dem. Zu ertragen ist dann die Unruhe des Herzens. Zu ertragen ist dann der Mangel, den man erlebt. Zu ertragen ist dann das Gefühl der Einsamkeit oder der Angst oder des Zukurzkommens, des Zurückstehens. Das ist das Kreuz in unserem Alltag. Warum wir das lernen sollen? Die ganzen Verheißungen, die im Neuen Testament stehen, wegen der ganzen Verheißungen, die im Neuen Testament stehen, wegen der ganzen Verheißungen, die es irgendwie in den Religionen der Menschen gibt. Erleuchtung, in sich wohnen, Gottes Kindschaft, ewiges Leben, Vereinigung mit der Gottheit. Deswegen. Ich will nur zwei, drei Punkte besonders hervorheben. Auch in der Gruppe, an der ersten war die Rede davon, mit der Demut. Demut heißt, sich in seinem Handeln von Gott bewegen lassen. Es gibt einen Vers irgendwo, dass wir die Werke tun, die Gott für uns bereitstellt. Vieles von dem, was wir tun, ist wie ein Automat. Irgendwas passiert und zack, wir reagieren blind. Könnte man ausrechnen, wenn man die Weise unserer Versklavung hinreichend gut versteht. Es gibt auch Wissenschaften, die das genau studieren. Ist vorhersagbar. Frühstück in der Ordenskommunität der Jesuiten, da weiß man genau, der eine wird jetzt das machen, der zweite wird die Zeitung vortragen, der dritte wird nach 5 Minuten explodieren, der vierte sagt gar nichts, der fünfte steht gleich auf und geht. So verhalten wir uns gewöhnlich. Aber dann, wenn wir lernen, die Dinge in unserem Herzen zu bewahren, dann integrieren sich die Bestrebungen oder können sich die Bestrebungen unseres Herzens in eine Bewegung integrieren, die nach außen geht und die wirklich Neues schafft, die nicht mehr sozusagen die Resultante aller möglichen auf uns einwirkenden Kräfte und Ansprüche und so weiter und Anregungen ist, sondern etwas, was wir sind. Etwas Wesentliches, was passiert. Das Zweite ist, wir kommen bei uns selber an. Wir finden uns selber wohnlich. Wir können wohnen in uns selbst. Dazu muss man aufmerksam alle Bestrebungen, die es in uns gibt, verfolgen, damit sie nicht die Herrschaft ergreifen und uns mit sich nach draußen reißen. Das Wohnen in sich selbst, das ist was Benediktinisches. Und Benedikt heißt es irgendwo, er ging in seine geliebte Einsamkeit und wohnte dort in sich selbst vor Gott. In sich selbst ruhen. Das ist nicht Lethargie. Das ist nur nicht dieses neurotische Spannungsgedings und Gedöns, das uns sonst herumtreibt. Und das Dritte, das hat mit dieser Fülle im Nichts zu tun. Wenn wir bei uns selbst angekommen sind und in uns selbst wohnen können, dann wohnen wir nicht nur in uns selbst, sondern dann sind wir auch bei dem Nichts angekommen, das alle Fülle in sich enthält. Die Kraft für den Weg, da gibt es natürlich ein bisschen Disziplin, um sich den Rahmen zu schaffen, um zu gucken, was einen innerlich bewegt und dabei zu verweilen. Die Kraft für den Weg, von der weiß man erst nicht viel, aber es ist so, dass immer dann, wenn es uns gelingt, in Kontakt mit dem zu kommen, was uns bewegt, und darüber auch mit uns selber, diesem Kontakt eine Kraft und ein Zauber innewohnt, den wir anfangen, langsam höher und höher zu schätzen als alles, worin uns die ungebremsten Bewegungen nach draußen führen, zu welchen Genüssen auch immer. Es ist dieser Zauber letztlich, dieser Vorbote, dieses Echo der Fülle, die im Nichts ist, die uns zieht. Dass ihr davon im neuen Jahr etwas erlebt und auf diesem Weg geht, Das erbitte ich für euch und auch für mich.